Willkommen zum Podcast Flexible Gespräche, der Podcast mit Christina Sergeeva.
Hallo Benny nochmal.
Hallo.
Und ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast für das Flexible Gespräche für meinen Podcast. Und bevor wir jetzt unseren Gespräch starten, so richtig möchte ich, dass du dich kurz vorstellst, dass unsere Zuhörer natürlich wissen, mit wem ich heute spreche. Erzähl bitte, weil wir haben ein gemeinsames Thema.
Auf jeden endlich, Fall haben wir das.
Endlich habe ich jemanden gefunden, der so richtig in dem Thema auch drin ist, sogar wahrscheinlich mehr als ich. Und ja, wie bist du überhaupt zu dem Thema Mobility gekommen? Wie war dein Weg? So ein bisschen, erzähl ein bisschen von dir.
Okay, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch über das Thema Flexibility und Mobility berichten zu dürfen und dich ja besser kennenzulernen in dem Thema, weil du selber gesagt hast, du bist selber vom Fach. Und ich bin Benjamin Heitzmann. Ich bin aus Freiburg im wunderschönen Breisgau im Südschwarzwald und wohne da mit meiner Frau und meinem kleinen Kind. Und ja, bin zum Thema Mobility gekommen, indem ich mich sehr schwer selber verletzt habe. Ich habe mir beide Schultern ausgekugelt, 2010, 2011, zum Glück nicht gleichzeitig, muss man sagen. Also das wäre fatal, aber so war es auch nicht schön und ich hatte einen sehr langen Leidensweg, weil die Physiotherapie konnte mir nicht so richtig helfen, beziehungsweise, da können wir gerne später noch drüber reden, mir hat so ein bisschen klarer Plan und ein klarer Gameplan gefehlt, der auch meistens mit zu wenig Intensität gespickt war und einfach keine klare Struktur. Und egal, wo ich war, irgendwann habe ich das Gefühl, an mir wurde was getan und ich wurde dann danach so ein bisschen alleine gelassen. Und dann ging ganz schnell die Idee los, okay, ich bin garantiert nicht alleine damit. Und dann habe ich mit Freunden drüber geredet, mit Kollegen drüber geredet und irgendwie war das ein Thema. Und Mobility, das war auch so der Zeitgeist, das war so 2012 dann. Da kam Kelly Starrett das erste Mal so in den Mund der Leute und da hat man dann wirklich gemerkt, da ist das Thema Mobility wohl doch relevant und es hat sich bis ja heute, Stand 2025, Stand 2026 durchgezogen tatsächlich.
Ja, und wie kamst du damit um, mit deiner Verletzung? Was war dann mit deinen Schultern? Also wie lange hast du dann gebraucht, bis die wieder geheilt werden?
Also ich habe mich während dem Sportstudium verletzt. Das heißt, ich konnte mein halbes Sportstudium gefühlt nicht so die praktischen Stunden machen, die ich gerne gemacht hätte. Und ich war an der Sporthochschule und dort ist halt Pflicht, dass wir die Praxis machen. Das heißt, ich musste sehr viel drumherum arbeiten und musste sehr schnell wieder fit werden. Das heißt, ich hatte auch einen gewissen Zeitdruck. Und die Schulter war sehr instabil, sowohl die linke als auch die rechte. Und mir wurde immer gesagt, ja, mit Massage wird das ein bisschen besser und dann musst du selber was tun. Aber mir wurde nie gesagt, was. Und das war 2012 dann, ein Jahr nach der Therapie. Es gab noch nicht wirklich viele YouTube-Videos damals. Mhm. Es gab noch keine Online-Programme. Das kam erst alles danach. Und da habe ich gemerkt, okay, es muss doch was geben. Und es gab es eben nicht. Also habe ich mich hingesetzt und ein paar Jahre später das Reset-Mobility-Konzept gegründet und gesagt, ich glaube, wir müssen da was tun, dass die Leute so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Mhm, also eine Art Anleitung. Und ich weiß, dass du sowas auch machst, gerade mit Spagat und Handstand und Brücke und alles. Und genau sowas gab es damals nicht. Jetzt gibt es natürlich das häufiger. Mhm. Und ich bin froh, dass ich von Anfang an da dabei war, weil ich habe natürlich auch über die letzten Jahrzehnte sehr viel gelernt und sehr viel lernen dürfen. Ja, eben auch von Menschen wie dir.
Ja, also du redest von 2012, 13, 14 ungefähr, ja. Das ist auch das Jahr, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Und tatsächlich, also ich habe ein bisschen später angefangen, so 2015, 16. Und das war tatsächlich nichts hier in Deutschland so gefühlt. Also für mich war das so eine Überraschung. Weil in Russland das Thema Beweglichkeit, Stretching und Mobility, das war schon, ich weiß nicht, das war schon gefühlt immer ein sehr großes Thema. Ein Stretching-Studio gab es schon immer. Und als ich damals anfing hier in Deutschland damit, nur weil ich von meinen russischen Kolleginnen inspiriert wurde. Also, weil ich dachte mir, wie kann das sein, dass dort das so beliebt ist und hier gibt es überhaupt keinen Kurs, nirgendwo. Und ich wohne in Nürnberg, das ist jetzt kein Dorf oder so, das ist eine ziemlich große Stadt, kann man sagen. Und es gab nichts. Und jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du? Ich sage so, ich bin Strengthening und Mobility Coach. Und dann haben Leute mich so angeguckt, was ist da so? Ja. Was machst du da? Was ist Strengthening und Mobility? Das war für mich sehr lange, also das war ein sehr langer Weg, bis man sich irgendwie, ja, bis man das irgendwie zeigen konnte, das ist Strengthening und Mobility. Und Instagram, Social Media waren natürlich eine sehr große Hilfe und sehr, also haben dadurch einen sehr großen Platz in meinem Leben angenommen.
Das fühle ich total, was du sagst, weil ich habe mich ja auch selbst Mobility Coach geschimpft. Mache ich ja jetzt auch noch. Ich heiße ja Mobility Coach Benny bei den meisten Menschen. Und keiner konnte was damit anfangen, ehrlich gesagt. Was ist ein Mobility Coach? Es gibt Trainer und es gibt keine Trainer. Aber was soll denn ein Trainer sein, der sich speziell um das Thema Beweglichkeit kümmert? Aber Mobility ist halt mehr als nur, ich mache ein bisschen Stretching. Das weißt du auch. Man muss unterscheiden. Stretchen wir oder mobilisieren wir? Machen wir Mobility Training oder dehnen wir uns? Das sind einfach verschiedene Paar Schuhe. Und es wird immer noch zum Teil sehr belächelt in der Fitnessszene, das Thema Mobility und Stretching. Und das ist tatsächlich der Nachteil an Social Media, weil wenn wir ein Thema haben, was kontrovers diskutiert werden kann, wie Stretching, wie Mobility Training, dann wird das natürlich gerade von Kanälen auseinandergerissen, die sagen, ich mache da Clickbait drauf. Das heißt, ich schreibe, Stretching ist unnötig als Überschrift. Und dann zerlege ich das Thema, weil ich dazu 5 Studien raussuche, die sagen, Stretching ist gefährlich und Stretching ist unnötig und Stretching bringt nichts. Ihr müsst einfach nur mehr im Full Range of Motion trainieren.
Und das, ja, aber wie kriegt man Full Range of Motion?
Exakt.
Also.
Und genau da sind wir beim Thema. Ja, was bedeutet denn, wenn ich sage, ich trainiere im Full Range of Motion, dann muss ich ja erstmal diesen Range of Motion auch irgendwie einnehmen können.
Ja, und genau.
Ich weiß nicht, mit was für Menschen du zusammenarbeitest, aber ich arbeite mit zum Teil Menschen zusammen, die können eine halbe Kniebeuge. Also wenn ich denen sage, wir trainieren jetzt im Full Range of Motion, dann ist für diese Person der Full Range of Motion eine halbe Kniebeuge.
Ganz genau.
Und das ist nicht zielführend. Wenn ich mich belastbarer machen möchte, wenn ich wirklich eine schöne Technik auch lernen möchte, und da kommt eben das Thema Stretching und Mobility ins Spiel.
Ja, also das mit dem jemanden zu überzeugen, damit habe ich ziemlich schnell aufgehört. Weil, also erstens, ich will jetzt keine Diskriminierungskarte spielen, aber trotzdem, ich bin jetzt nicht mehr so jung, aber noch zum Anfang, ich war 23, 24, junges Mädel, weißt du, so, ja, Stretching ist gut, das ist mein Argument, weißt du. Ja. Deswegen, ich habe halt das nicht mal versucht und jetzt mache ich ab und zu ein witziges Video auf Instagram, aber also mein Ziel ist nicht, einen Fitness-Freak davon zu überzeugen, dass Stretching und Mobility gut ist, weil, also ich bin der Meinung, dass es jetzt mittlerweile, also wenn vor 8 Jahren war das tatsächlich noch sehr, sehr kleines Thema sozusagen, ja, und nicht viele davon gesprochen haben, jetzt mittlerweile weiß wirklich jeder, meiner Meinung nach, dass es eigentlich sehr vorteilhaft, beweglicher und flexibler zu werden und jemanden zu überzeugen. Also ich denke, dass wir überzeugen damit, dass wir einfach weitermachen, dass wir einfach auf Instagram, weil ich lese auch bei dir die Posts, ja, und ich sehe, wie viel Energie du reinsteckst, wie viel Wissen und ja, wie viel Herz. Und das, ich denke, das ist komplett ausreichend, weißt du, richtige Menschen, richtige Zielgruppe anzusprechen. Und ja, irgendwann kommt, weil ich kenne, also mein Mann ist Fitnessinhaber, also der ist so richtig in der Fitnessbranche drin und seine Freunde sind so richtige Pumper, so richtige Bodybuilder. Und ja, ich sehe, wie sie trainieren und dass sie da ab und zu sich verletzen und so. Und ich weiß ganz genau, woran es liegt, ja, warum das passiert. Aber ich weiß ganz genau, das Thema ist für sie halt geschlossen einfach.
Das Schlimme ist ja, sie wissen es ja selber auch. Sie wollen sich es aber nicht eingestehen. Und da gibt es ein paar Sachen, die man vielleicht beachten kann. Nummer eins, ich habe die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, du suchst nicht Stretching oder Mobility Training aus, sondern es sucht dich irgendwann aus. Das heißt, irgendwann, jeder kommt an diesen Punkt, wo er merkt, ich muss was verändern. Und das ist spannend, weil an dem Punkt sind viele meiner Klienten, das ist so eine Zielgruppe, die sind 30 plus, vor allem Männer, ja, vielleicht gerade Familie bekommen oder schon eine Weile Familie, zum Teil auch mehrere Kinder, stressiger Beruf. Dann wollen sie aber natürlich auch nicht komplett den körperlichen Verfall über sich ergehen lassen. Dann gehen sie ins Fitnessstudio und trainieren da eigentlich ganz gut, aber es fehlt irgendwas. Und ganz oft ist es tatsächlich einfach so ein bisschen das Thema, ja, ganzheitliche Ausbildung des Körpers, was eben auch Beweglichkeit in allen Dimensionen angeht.
Ja.
Und ich bin voll bei dir. Ich möchte auch niemand mehr überzeugen. Ich möchte inspirieren. Ich möchte zeigen. Ich werde jetzt 38 oder wenn der Podcast rauskommt, bin ich schon 38 oder erst. Und ich bin jetzt so beweglich, wie ich noch nie in meinem Leben war. Ich kann den Spagat, ich kann den Dragon Squat, ich kann im Handstand stehen. Ich kann eigentlich alles, was ich immer haben wollte. Und ich hätte gern, so wie ich jetzt trainiert, hätte ich gern mit 20 trainiert. Im Nachhinein ist man immer schlauer und damals wollte ich das nicht, damals wollte ich auch pumpen, ich habe mit CrossFit angefangen, habe einfach nur schwere Gewichte bewegen wollen und gut aussehen wollen, ja, im CrossFit sagt man immer nackt gut aussehen, das ist immer so das Ziel und es ist ja auch ein schönes Ziel, aber man kann ja auch nackt gut aussehen und trotzdem sehr beweglich sein.
Ja.
Deswegen ist die einzige Chance eigentlich, die wir haben, die Leute zu erreichen, die uns noch nicht zuhören wollen, mit Inspiration einfach zu überzeugen und sagen, schau mal, du musst gar nicht so sein wie ich. Ich will auch nicht so sein wie du. Jeder soll so sein, wie er gerne wäre. Aber vielleicht kannst du dir ein, zwei Tipps von mir abholen, wenn du magst, weil ich bin diesen Weg gegangen und ich möchte damit einfach zeigen, dass es für jeden machbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Wie lange machst du schon Instagram? Auch schon seit vielen Jahren, oder?
Ja, Instagram kam recht spät dazu, aber schon 2017 würde ich sagen, also schon eine Weile. Am Anfang mehr und ja, es ist immer so die Frage mit der Zeit, da haben wir ja vorher kurz drüber geredet. Es ist einfach schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen und ich möchte auch nicht mich zu sehr rein versteifen, immer nur Content, weil heutzutage ist natürlich sehr viel online. Ja. Und da ist die Konkurrenz, in Anführungsstrichen, ist halt da, weil es nur noch darum geht, schnell gesehen zu werden, einen schnellen Hook zu generieren. Die ersten 3 Sekunden sind wichtig.
Ja.
Das ist mir irgendwie alles egal. Also ich bin lange nicht mehr so gewachsen, wie ich am Anfang gewachsen bin bei Instagram. Aber es ist mir mittlerweile egal. Es geht mir einfach darum, ich möchte meine eigene Reise teilen, ich möchte Tipps geben. Und wenn ich nur 2, 3 Leuten helfe, ein besseres Leben zu führen, dann war es das schon wert.
Ja, aber ich habe ja deine Seite angeschaut und ich sehe, dass du sehr starke Community hast. Also das ist, ich sage immer, es ist egal, wie viele Follower du hast, es ist wichtig, wie viele Leute dir folgen. Und das ist halt tatsächlich bei dir der Fall. Also du hast eine sehr starke Community, die dich unterstützen, die wirklich auf deiner Seite stehen. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Und ich wollte eigentlich heute mit dir über das Thema Rückenschmerzen sprechen, weil es ist bei mir jetzt auch so ein wichtiges Thema ist. Ich möchte demnächst ein neues Programm erstellen, also über Rückenschmerzen oder halt gegen Rückenschmerzen für gesunden Rücken. Und hast du viele Kunden oder viele, die mit diesem Problem zu dir kommen?
Ja, klar. Ja, also Rücken ist immer noch Leiden Nummer 1. Neben, ich würde sagen, Knie ist ein großes Thema für viele Athleten, Schulter. Das sind so die größten Baustellen, würde ich sagen. Rücken ist ein sehr spannendes Thema, weil es natürlich auch schon sehr viel drüber gibt, also sehr viel Content auch darüber gibt. Und da können wir gleich mal in die Thematik, inwiefern ist Stretching relevant für jemanden mit Rückenschmerzen? Das ist eine sehr spannende Frage, weil grundsätzlich ist man früher davon ausgegangen, dass es einfach sehr viel durch, ich sag mal, ganz, ganz salopp gesagt. Es wurde oft gesagt, und ich mache Anführungszeichen mit meinen Fingern, ein verkürzter Hüftbeuger sorgt für Rückenschmerzen. Man weiß mittlerweile aus Dutzenden von Studien, und ich bin ja Sportwissenschaftler, da komme ich her, deswegen will ich auch immer am Zahn der Zeit der Wissenschaft sein und trotzdem bin ich immer vorsichtig mit Wissenschaft, da werden wir gleich noch drüber diskutieren. Was ich sagen möchte ist, es ist bewiesen, dass es nicht zwangsläufig zu Rückenschmerzen führt, wenn ich irgendwie zu viel Spannung in der Hüfte habe. Und ich sage auch lieber zu viel Spannung als verkürzt. Mein Muskel verkürzt nicht chronisch. Das wäre eine Krankheit. Das ist nicht das, was wir im Kopf haben, wir der Muskel verkürzt und dann bleibt der kurz. Aber ein kurzer Muskel würde bedeuten, ich kann die Hüfte gar nicht mehr strecken. Das heißt, wenn ich aufstehe nach dem Sitzen und ich habe eine verkürzte Hüftbeugemuskulatur, dann könnte ich mich gar nicht strecken. Das würde nicht funktionieren. Mich würde es immer wie so ein Gummiband in so eine Ausgangslänge zurückziehen. Ja. Das ist ja nicht der Fall. Es ist eher eine Spannung oder ich sage mal so, beim Sitzen zum Beispiel eine erlernte Position, die wir sehr gut können, weil wir sie sehr regelmäßig machen. Und das kann sich dann eher durch, ich sag mal, eine fehlende ganzheitliche Bewegung auf den Rücken übertragen. Das heißt, ganz oft ist nicht das Problem des Sitzen, sondern dass wir nicht genug Ausgleich zum Sitzen schaffen. Sitzen ist kein Problem. Wir beide sitzen jetzt gerade auch. Der Hörer oder die Hörerin wahrscheinlich auch gerade. Ja, vielleicht läuft die Person auch. Aber es ist tatsächlich so, dass Sitzen sehr verteufelt wurde. Sitzen ist das neue Rauchen, hat man gesagt.
Ja, genau.
Ja, der Standardspruch. Ja. Aber es ist nicht so tatsächlich so eindimensional, sondern es geht bei Rückenschmerzen darum, wie kann ich den Leuten klar machen, dass sie sich mehr bewegen müssen. Da sind wir wieder beim Thema.
Entschuldige, darf ich dich hier unterbrechen, weil ich möchte diesen Punkt jetzt als Highlight so der Folge nehmen. Ja, ich werde ab und zu so ein bisschen so Stichpunkte machen. Hier, also das Sitzen ist nicht der Teufel. Ja, es ist nur zu wenig Ausgleich zum Sitzen, oder? So genau können so. Wir das ein bisschen...
Das können wir perfekt so zusammenfassen. Ja. Sitzen ist nicht das Problem.
Ja.
Es ist, ganz ehrlich, die Leute stellen sich hin, weil sie dann Stehschreibtische haben. Ja.
Ja.
Die haben ungelogen genauso Rückenprobleme wie sitzende Tätigkeit, weil sie dann die ganze Zeit in einer anderen Position stehen. Stehen ist besser, keine Frage. Es ist mehr Aktivität in der Gesäßmuskulatur, es ist mehr Blutfluss, keine Frage. Stehen ist besser. Aber es ist nie die Lösung.
Nicht die Lösung, genau.
Dass ich sage, aus der sitzenden Position gehe ich jetzt in stehende Position. Mhm. Weißt du, was die beste Sitzposition ist?
Mhm.
Die nächste. Das heißt, es geht immer darum, die Position zu verändern. Es geht darum, sich zu bewegen. Und es ist so einfach eigentlich.
Oh, das ist so cool, dass du das jetzt ansprichst, weil gestern, also ich bin jetzt in meinem Studio und ich habe hier keinen Arbeitsplatz. Ich kann dir zeigen, wie ich sitze. Ich hocke einfach und mein Laptop steht auf einem Stuhl halt. Ne? Und ich habe hier keinen Arbeitsplatz. Ich arbeite mal hier, mal da, mal dort, mal irgendwo. Ne? Und gestern haben wir mit meinem Mann darüber gesprochen. Der sagt so, was hast du heute gemacht? Ich so, ja, ich war ganzen Tag im Studio, musste das und dies machen, Landingpage bauen und bla bla bla. Und der so, hast du immer noch keinen anständigen Arbeitsplatz? Vielleicht kaufen wir einen Tisch oder so. Ich so, nein. So bleibe ich in der Bewegung. So sitze ich mal so. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast.
Es ist perfekt und leider ist es für die Leute nicht greifbar und auch nicht, ehrlich gesagt, immer machbar. Weil in einem Großraumbüro ist es, glaube ich, schwierig, wenn jeder irgendwie im Squat sitzt oder sein Laptop auf einmal irgendwie auf den Tisch bei der Kaffeemaschine stellt und da im Stehen arbeitet. Es ist schon klar, dass wir so ein bisschen Struktur im Alltag brauchen. Aber nochmal, Sitzen an sich ist nicht das Problem. Wir müssen Ausgleich schaffen. Und wenn das den Leuten klar wird, dann wissen sie auch, dass sie sich selber, viele verteufeln sich selber, oh, heute musste ich wieder den ganzen Tag sitzen. Oh, ich bin heute 4 Stunden irgendwo hingefahren im Auto. Das ist schlecht für meinen Rücken. Naja, dann mach was dagegen. Mach vorher was, mach nachher was. Mach an deinen freien Tagen, in Anführungsstrichen, was. Es geht einfach nur darum, wieder zu überlegen, für was ist denn der menschliche Körper gemacht? Garantiert nicht, um in einer Position sehr lange zu verharren. Vielleicht in der liegenden Position, um zu schlafen. Aber das ist eigentlich die einzige. Und auch da gibt's wieder viel Diskussion. Also letztendlich, um das Thema Sitzen zusammenzufassen. Es ist da und wir werden es nie wegbekommen. Aber es ist nicht so schlimm, wie alle es verteufeln. Und es sollte auch meiner Meinung nach nicht verteufelt werden. Und auch ich habe früher sehr schlecht über Sitzen geredet. Ja, ich habe auch dazugelernt. Und das nennt man Fearmongering. Das heißt, wenn jemand, der im Internet oder auch ein Arzt oder ähnliches, der sehr viel Reichweite hat, auf die eine oder andere Art, sowas sagt wie Sitzen ist schlecht, dann sorgt das in den Köpfen der Leute für was Schlechtes. Mhm. Und das ist dann quasi ein Nocebo, also das Gegenteil von einem Placebo. Und Nocebo heißt so viel wie ich werde schaden, übersetzt. Und die Leute haben im Kopf, Sitzen gleich schlecht, gleich ich bekomme mehr Rückenschmerzen. Und was passiert? Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das ist tatsächlich bewiesenermaßen sehr schwierig für viele.
Okay. Interessant. Okay, also der Punkt ist klar. Und was sagst du dann noch mehr? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema Hüftbeuger sind, ja, und wie du sagtest, es gibt oft so, also Aussagen wie verkürzte Hüftbeuger, haben wir auch festgestellt, okay, das ist nicht das Problem. Was kann man da machen?
Du meinst, was kann man machen, bei, wenn man das Gefühl hat, so viel Spannung in der Hüfte zu haben?
Ja, genau.
Also letztendlich, der No-Brainer wäre ja Stretching. Das wäre ja einfach eine Sache, die jeder machen kann, ohne viel drüber nachzudenken. Die Frage ist, löst nur Stretching langfristig eine Verspannung? Und da würde ich sagen, eher nicht. Und es liegt so ein bisschen daran, dass das Nervensystem da nicht unbedingt locker lässt, wenn ich an eine verspannte Position, an eine verspannte Struktur einfach nur ja dran ziehe und dran reiße. Mhm. Ich glaube, du bist auch sehr fit im Thema Neurowissenschaft, Neuroathletik und so weiter.
Neuroathletik,
und,
ja.
Genau. Und letztendlich ist ja das ganze Neurothema so, dass wir sagen, das Gehirn ist in charge. Also das Brain ist quasi so das allererste, was so unseren Bewegungsradius zurückhält oder uns Bewegungsradius gibt. Mhm. Und deswegen ist die Idee, wenn ich sehr viel Spannung rund um die Hüfte habe, dann sollte ich dafür sorgen, dass ich, und da sind wir wieder beim Thema Bewegung, dass ich ganzheitliche Bewegung auf die Hüfte bringe. Mhm. Und eine Form davon darf Stretching sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wer sich nur auf das Stretching verlässt, der wird zwangsläufig an der Struktur reißen oder herumarbeiten, die bewusst von unserem Nervensystem unter Spannung gehalten wird. Mhm. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, vor allem bei Männern, dass sie, wenn sie versuchen, die Hüfte aufzudehnen, dass sie immer wieder in ihr altes Bewegungsmuster zurückfallen oder in ihr altes Spannungsmuster. Und sobald wir angefangen haben, Stretching-Methoden und Krafttrainingsmethoden zu kombinieren, und hallo Mobility-Training,
ja,
ab dann wurde es auf einmal sehr beschleunigt, die Fortschritte. Ja. Deswegen bin ich auch bei diesem Thema so hängen geblieben.
Das ist eigentlich auch ganz wichtig, weil also aus diesem Grund habe ich irgendwann zum Stretching-Coach noch Mobility hinzugefügt, ja, weil ich habe auch irgendwann verstanden, ja, also alleine Stretching, erstens ist mir zu wenig, zweitens ist auch für meine Kunden nicht ausreichend, also es gibt da viel mehr und Mobility, es ist einfach die Ergänzung, die mir gefällt hat. Ja. Und ich denke, es ist auch wichtig, ich weiß nicht, was du dazu sagst. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die verspannten Muskeln zu entspannen, es ist nicht alleine die einzige Lösung, beziehungsweise das ist nicht die Lösung. Ja, also wir entspannen die verspannten Muskeln, die uns Schmerzen bereiten, aber das ist jetzt nicht finish. Wir müssen noch weiter irgendwas machen. Und da kommt eben die Kraft. Also Muskeln müssen nicht verspannt sein, sondern stark.
Ja, genau, Kraft entwickeln können. Genau. Exakt. Und ein sehr verspannter Muskel kann nicht wirklich Kraft entwickeln, weil er vom Nervensystem beschützt wird. Weil das Problem wäre, wenn ein Muskel nicht über seinen kompletten Bewegungsradius funktioniert, was er in dem Moment ja nicht tut, wenn er unter hoher Spannungslast steht, dann hat er so eine Art Schutzspannung drauf. Und das ist für viele auch schmerzhaft, vor allem im Rücken. Und wenn auf einmal jetzt so ein Muskel aus dem Nichts sehr viel Kraft entwickeln müsste, könnten wir uns selber verletzen. Und wenn eine Sache von unserem Nervensystem beschützt wird, dann, dass wir uns nicht selber verletzen können. Deswegen ist vor allem bei verspannter Muskulatur sogenanntes isometrisches Krafttraining so spannend. Und da sind wir bei den ganzen Bewegungsformen, die vor allem wahrscheinlich deine Hörer schon sehr gut kennen, also sowas wie Yoga, Pilates. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit auf der einen Seite, Spannung, ja, ich sag mal, zu verteilen, also auch Spannung abzubauen oder an anderen Stellen aufzubauen, die ich möchte, kommt aber eben auf die Form an. Wenn ich eine sehr passive Yoga-Form habe, also wo ich einfach sehr viel, also wo ich nur Entspannung drin habe, wo ich nur stretche. Ich habe schon mit sehr vielen Yogis und Yoginis zusammengearbeitet, die ebenfalls Rückenprobleme bekommen haben. Und das ist doch schade, weil die Idee ist ja gerade bei den Personen, sie möchten körperliche Freiheit erreichen, sie möchten schmerzfrei sein, sie möchten sich gut fühlen. Warum haben die Probleme? Weil sie eine dieser Bausteine, oder eigentlich, es sind drei Bausteine, es ist Flexibilität, also passive Beweglichkeit, es ist Kraft und es ist motorische Kontrolle des Körpers. Einer dieser drei Bausteine oder zwei dieser drei Bausteine, der ist so ein bisschen aus dem Lot geraten.
Ja.
Und ja. Und
ich denke, das liegt auch daran, dass sehr oft so Menschen, die in einem Thema drinnen ist, wie zum Beispiel Yoga oder Pilates, dass sie dann auch irgendwie in einem Tunnel sind. Das ist nur das hier die Lösung ist. Und die wollen, ich weiß nicht, die wollen nicht oder die, ja, keine Ahnung warum, aber sie schauen nicht noch ein bisschen weiter. Ja, was gibt's noch?
Ja, sie wollen
für Bausteine
nicht, sie wollen nicht, weil sie sich selber nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht falsch gelegen sind in der Vergangenheit oder jetzt falsch gelegen sind. Das ging mir auch so mit dem Thema Sitzen. Ich wollte jahrelang nicht eingestehen, dass Sitzen nicht das Problem ist. Ich habe immer wieder gesagt, doch, Sitzen ist ganz schlecht. Katastrophal. Und es sind diese Selbstreflexion, das muss man lernen. Und das, da bin ich auch immer dran. Das versuche ich wirklich für alle meine Klienten auch ganz ehrlich zu sein. Wenn ich einen Fehler mache, versuche ich das offen zu kommunizieren. Und Yoga-Kultur ist natürlich sehr, wie soll ich sagen, sehr dogmatisch, also sehr, sehr strikt und sagt, oh, warum sollten wir richtiges Krafttraining machen? Nicht alle. Ich will jetzt nicht alle wieder über einen Kamm scheren, gar nicht. Ich kenne viele, die machen beides, die machen super Krafttraining. Yoga gibt es auch verschiedene Formen, die sehr krafttrainingsaffin sind. Aber ich kenne eben auch die anderen, die sagen, Stretching und sonst nichts, mehr brauche ich nicht. Und das sehe ich eben anders, weil Kraft ist so eine der Kernfähigkeiten des Körpers. Und ich glaube sogar, wenn ich wählen dürfte, wenn ich nur Kraft oder Beweglichkeit trainieren würde, also nur Stretching, weil Beweglichkeit ist ja auch, kann ja auch aktiv sein, aber nur Stretching oder Kraft, dann würde ich tatsächlich zu den Leuten tendieren, die sagen, sie versuchen zumindest über den kompletten Bewegungsradius ihr Krafttraining zu machen, wenn ich wählen müsste. Weil Kraft ist überlebenswichtiger aus der Evolution gesehen als Beweglichkeit. Weil wenn ich mit einem Bären kämpfe, dann wäre ich lieber stark als sehr beweglich. Verstehst du?
Ja.
Ich hoffe, ich muss nie mit einem Bären kämpfen. Aber wenn ich mit einem Bären kämpfen möchte oder muss, dann möchte ich gerne vorher einfach mal ein Jahr wirklich am Limit Krafttraining machen.
Ja, okay. Ja, verstehe ich und bin voll bei dir. Also noch vor so 3 Jahren hätte ich auch gesagt, Krafttraining brauche ich nicht. Ne? Also Stretching und Mobility, das ist das, was ich brauche und mehr nicht. Bis ich verstanden habe, dass Mobility ist eigentlich auch teilweise Krafttraining.
Nicht teilweise, sondern zu 100% Krafttraining.
Ja, genau. Also Krafterzeugung auf jeden Fall. Und zumindest bei mir, ich bin schon ein Stück weiter als meine Schüler. Ja, also ich bin ein bisschen beweglicher und flexibler. Und um die Dehnung bei mir zu erzeugen, oder beziehungsweise, dass ich die Dehnung spüre, brauche ich ein bisschen mehr. Ne? Also, und in dem Fall natürlich brauche ich mehr Gewicht, ich brauche mehr Kraft, ich brauche mehr, mehr Reiz. Und da kommt eben das Krafttraining dazu. Von daher, ich durfte auch in den letzten paar Jahren viel lernen. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, ja, ich lag falsch. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Genau aus diesem Grund gebe ich so viel Kohle aus für die Weiterbildung und für die Fortbildung, damit ich da was lerne.
Ja.
Und es ist vollkommen okay, wenn Meinung geändert wird.
Natürlich. Natürlich. Ja. Also es gibt diesen schönen Spruch, wenn man sich einen Trainingsplan, den man vor 10 Jahren geschrieben hat, wenn man sich den anschaut und nicht ein bisschen Kotze im Mund hat, dann hat man alles falsch gemacht.
Das ist genau. Wie schön, das ist echt so. Also wenn ich meinen ersten Online-Kurs schaue, oh mein Gott.
Ja, genau.
Warum, ich habe dafür Geld genommen.
Genau so, ja. Aber es hat Leuten geholfen. Und,
ja, ganz
es,
genau.
Darum geht es. Ja. Genau. Und letztendlich hat es niemand irgendwie jetzt sein Leben zerstört. Deswegen, wenn wir, im Grunde haben wir damals die richtigen Entscheidungen getroffen. Und wir werden alle älter, wir werden alle weiser, wir lesen mehr, wir machen mehr Fortbildung. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, ich lag vielleicht mal falsch. Aber das darf ich reflektiert einfach auch zugeben. Und Mobility-Training hat einfach einen sehr schwierigen Weg hinter sich, weil mit diesem Aufkommen vom Social Media, wie vorher erwähnt, gab es eben viele Menschen, die sich eben auch ganz deutlich dagegen gestellt haben und gesagt haben, wir brauchen das nicht, es ist nur ein Trend. Und das ist, ich sehe es völlig anders, dass ich habe die große Freude, mit auch sehr vielen Leistungssportlern zusammenarbeiten, auch Hochleistungssportlern aus Olympiastützpunkten, aus möglichst vielen Sportarten. Und jeder von diesen Athleten benötigt in irgendeiner Form Mobility-Training. Immer spezifisch für seine Sportart. Aber wenn ich dem sage, wenn der eine Einschränkung in der Hüftrotation zum Beispiel hat und ich sage einfach, ja, wir trainieren jetzt einfach in deinem Full Range of Motion weiter, dann sagt er, ich trainiere seit 20 Jahren in meinem Full Range of Motion. Was willst du von mir?
Ja.
Da kommen wir nicht weiter.
Ja.
Und da ist die Diskussionsgrundlage einfach immer hinfällig, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Mobility-Training ist Blödsinn. Das ist einfach nur Krafttraining. Ja, weil also ich mache ja auch Krafttraining, ich mache eine tiefe Kniebeuge, also mache ich Mobility-Training.
Ja,
Was die Leute nicht verstehen, ist, dass in meiner Kniebeuge habe ich eine gewisse Gelenksfunktion. Ja, ich habe Beugung und Streckung und ein bisschen Rotation, aber ich bewege ja mein Gelenk nie über den größtmöglichen Bewegungsradius in meinem Gelenk. Ja. Wie soll die Kniebeuge aussehen, wenn ich sage, geh mal in die maximale Innenrotation der Hüfte? Das ist keine Kniebeuge mehr. Das ist ein, weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ja, es ist, ja. Ist keine Kniebeuge mehr. Also brauche ich diese Übungen, benötige diese Übungen,
ja,
um meinen Radius ganzheitlich auszubilden.
Ja, das ist auch jetzt ein bisschen meine Idee dahinter, also hinter meinem neuen Programm, weil bis jetzt habe ich sehr viel über Beweglichkeit im Rahmen von so Hyperbeweglichkeit, würde ich sagen,
ja,
so ein bisschen so für Yogis eben, für Tänzer, ja, also für so ziemlich große Flexibilität gesprochen. Und eigentlich war schon lange mein Ziel, auch normale, sage ich mal, so Menschen, die nicht unbedingt irgendwie tanzen oder Gymnastik machen oder Yoga machen, sondern einfach für sich ein bisschen sich besser fühlen wollen, die möchte ich gerne mitnehmen auf die Reise. Und ich denke, das ist jetzt der Hintergrund, warum ich jetzt mich auch auf das neue Programm so fokussiere, weil da eben geht nicht mehr um sehr starke Beweglichkeit, sondern einfach Alltag, funktionell und gesundheitorientiert. Ja, also gesundheitorientiert und nicht irgendwie, wie soll ich das sagen? So skillsorientiert.
Ja.
Ja, weniger skillsorientiert, sondern
genau. Allgemeiner einfach, oder?
Ja.
Für die breite Bevölkerung quasi.
Ja, genau, ja, weil jetzt also immer noch das Thema Rückenschmerzen, ja, ich weiß, es gibt so viel Content, es gibt so viele Experten in dem Thema, aber also mir gefällt es, ein fertiges Programm zu erstellen, ja. Weißt du? Also ich sehe bei dir zum Beispiel, du hast auch so eine Reset Mobility App, ne,
ja,
glaube ich. So,
ja,
halt eine App, wo man so verschiedene Übungen findet, hatte ich auch. Aber irgendwann habe ich verstanden, okay, mir gefällt es besser, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, weißt du? Also ein bestimmtes Leitfaden im Programm, wo Menschen von null bis zu einem bestimmten Ergebnis trainieren können.
Ja.
Genau, deswegen habe ich mich eher für solche Programme entschieden.
Das finde ich super. Ich habe das auch. Ich habe ein Programm, das heißt Mobility and Muscles. Also da geht es genau darum, beweglich und stark zu sein. Es geht nicht darum zu sagen, ich mache nur Stretching, sondern da nimmt man auch mal eine Kurzhantel in die Hand und macht Übungen damit. Und das ist quasi auch ein fertiges Programm.
Ja.
Ich habe auch Programme geschrieben, das ist auch in der App drin, zum Beispiel wie man, ich liebe diese ganzen Spagat in alle Richtungen. Das ist einfach für mich, ich war jahrelang meilenweit weg davon. Ich komme aus dem Fußball. Also das ist so die Anti-Beweglichkeitssportart.
Ja.
Ja, also wenn ich, das glauben mir viele auch nicht, wie unbeweglich ich früher war. Aber ich habe erst so richtig angefangen, vor 6, 7 Jahren mit dem Thema Beweglichkeit, mich sehr intensiv für mich selber zu beschäftigen. Sonst ging es immer darum, ich sag mal, Brände zu löschen bei anderen Menschen, dass sie einfach fit und gesund durchs Leben kommen.
Mhm.
Dann habe ich selber angefangen zu sagen, wo sind denn meine eigenen Baustellen?
Mhm.
Und ja, innerhalb von dieser Zeit habe ich jetzt eigentlich alles so gelernt, wie ich es gerne hätte. Und das möchte ich auch für viele. Viele möchten das jetzt plötzlich auch. Es war eigentlich nie mein Ziel, jemandem den Spagat beibringen zu dürfen.
Ja, ja, ja. Also
die fragen immer mehr, wie machst du das und wie kann ich das machen? Und da kommen natürlich dann die Programme ins Spiel.
Mhm. Ja, also das ist natürlich also sehr, sehr lobenswert und sehr großen Respekt, weil ich weiß ganz genau, dass so ein Spagat zu lernen in 6 Jahren, ist es gar nicht so einfach, ja. Und viele erwarten irgendwie, ja, ich trainiere jetzt 3 Monate und dann muss ich es irgendwie gelernt haben. Boah, wie schwierig ist es, Menschen zu erklären, nein, das dauert. Das dauert, du musst Geduld haben.
Es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Krafttraining, wenn ich auf einen sehr hohen Wert trainiere. Also wenn ich zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, wie lange hast du gebraucht, den Spagat zu lernen? dann sage ich, also ganz intensives Training würde ich sagen 2,5 bis 3 Jahre. Hab ich davor war so ein bisschen rumgeteste und geplänkel und nichts Ernsthaftes, aber so 2 Jahre ganz gezielt kann man sagen. Und dann sind alle erstmal erstaunt und denken so, oh, so lang und oh, ich dachte, das kann man in 6 Wochen lernen und so weiter. Dann sage ich immer, wenn du noch nie Krafttraining gemacht hast zum Beispiel und du möchtest auf einmal eine 200 Kilogramm Kniebeuge schaffen, dann benötigst du dafür wahrscheinlich auch über ein Jahr, um das gut aufzubauen. Oder vielleicht auch sogar 2 Jahre.
Ja.
Und das ist ein Vergleich, weil was ist ein Spagat? Ein Spagat ist wie beim Ausdauertraining der Marathon.
Ja.
Oder sogar ein Ultramarathon. Beim Krafttraining ein sehr schweres Kreuzheben. Ja, 250 Kilo plus in alle Richtungen, hoch und runter. Kniebeugen, Bankdrücken, deutlich über 100 Kilo. Das sind alles so Benchmarks. Und Spagat, Handstand, ja, eine schöne Linie halten. Das sind alles Benchmarks, wo man stolz drauf sein darf, wenn man sie erreicht. Aber es bedarf halt langes Training, keine Frage.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Das ist gut, dass wir das angesprochen haben, weil ich denke, es wird vielleicht vielen die Frage tatsächlich beantworten, dass man einfach Geduld haben muss und regelmäßig trainieren und nicht erwarten, dass es in ein paar Wochen klappt oder bei ein paar Monaten sogar, sondern natürlich je nachdem, also es gibt verschiedene Fälle, aber dass es auf jeden Fall Zeit braucht. Ja.
Das stimmt, vor allem um langfristige Ergebnisse zu zielen. Es gibt ein paar Neurotricks, dass man kurzfristig weiter runterkommt und so. Das bringt aber im letzten Endes bringt das keinem was. Deswegen geht es darum, dem Körper zu zeigen, das ist keine gefährliche Position für dich. Und rein theoretisch, wenn ich vorher keine schwere Verletzung im Bereich Hüfte oder Knie hatte, kann jeder den Spagat auf irgendeine Form lernen. Es gibt Ausnahmen, ja, Hüftanatomie spielt eine Rolle, keine Frage. Aber das immer als Ausrede zu suchen, ja, es ist halt meine Anatomie, das ist
ja, und das ist auch selten, oder? Also ich denke,
ja, genau. Eher die Ausnahme als die Regel. Und viele nehmen das so ein bisschen als Grund zu sagen, nee, ich kann das sowieso nicht lernen, weil schau mal, wo ich anfange. Dann sage ich, ich habe da auch angefangen.
Ja. Das ist bei dir cool, weil du da sagen kannst.
Ja, klar. Ich glaube, du kommst aus dem Ballett, oder?
Aus dem rhythmischen Sportgymnasium.
Ah ja, und dann hast du natürlich eine sehr, sehr, sehr gute Grundlage bekommen.
Ja,
aber
genau.
Auf der anderen Seite war für dich natürlich dann das Thema Krafttraining eine recht neue Erfahrung. Also zumindest, du hast auch schon Kraft gehabt, musst du haben.
Ja, aber
auf
nicht.
Auf eine andere Art. Ja,
ja
auf eine andere Art.
Okay.
Und deswegen hat jeder eben seinen Weg und das ist doch schön. Und das zeigt dann auch, dass man wirklich alles erreichen kann, was man erreichen möchte, wenn man Lust hat, daran zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Was sagst du zum Thema also Rückenschmerzen und Spagat, ob das überhaupt vereinbar ist, also ob man beides trainieren kann? Oder ob man zum Beispiel für Spagat trainieren kann, wenn man Rückenschmerzen hat?
Wenn es die Problematik nicht verschärft, dann würde ich sagen, ja. Ich würde es allerdings in der Trainingswoche ganz deutlich voneinander trennen. Also mein Training für Kraft, also mein Training für Klienten, die Rückenschmerzen haben, sieht garantiert ganz anders aus als für die Leute, die einen Spagat lernen wollen. Das ist Fakt. Beim Rückenschmerz geht es mir ganz viel um motorische Ansteuerung von Becken, Hüfte, unterer Rücken, ISG. Da geht es um Bewegungen, die vorher schmerzhaft waren, versuchen so schnell wie möglich wieder schmerzfrei machen zu können. Vor allem ADLs, also Activity of Daily Living, ist da eine ganz wichtige Sache. Also den ganz normalen Alltag bewältigen können, ist mir ganz wichtig. Und ich kann beides gleichzeitig lernen und trainieren, wenn ich das möchte. Ich würde es trennen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache 3-mal die Woche Krafttraining für meinen Rücken, dann würde ich das nicht am gleichen Tag, würde ich für den Spagat trainieren wollen. Ich würde schauen, dass ich mir 2 Tage die Woche raussuche, wo ich einen Tag Abstand habe zu einem Krafttrainingstag und da dann ganz gezielt eine Session mache und auch unbedingt reinfühlen, wie fühle ich mich 24 Stunden nach meinem Spagattraining, weil währenddessen kann es sein, dass alles super ist.
Aber
wenn der Körper dann wieder zur Ruhe kommt und regeneriert und ich eine Nacht drüber geschlafen habe, also auch lange wieder in einer Position war, dann kann es sein, dass der Schmerz erhöht ist. Und dann war einfach diese Kapazität noch nicht da, intensiv am Spagat zu arbeiten. Grundsätzlich schließt das eine, aber das andere nicht aus, meiner Meinung.
Cool, sehe ich genauso. Aber wenn wir vom zum Beispiel Brückentraining sprechen, da ist schon anderes, oder?
Brücke ist natürlich, also ich sag mal so, die Leute haben meistens entweder eine Beugeproblematik im Rücken, also sie haben Schmerzen, wenn sie sich nach unten beugen, und oder wenn sie sich nach hinten strecken. Und natürlich ist die Brücke so die Streckübung Nummer eins.
Ja.
Und wenn ich da Schmerzen habe, dann ist es natürlich, dann würde ich es auf keinen Fall machen. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn ich Ziele habe und ich würde so gern die Brücke können, ich kann es aber aktuell nicht machen, weil ich Rückenschmerzen habe, dann überlege ich mir, welche Gelenkspositionen sind denn relevant für die Brücke, die unabhängig von meinem unteren Rücken sind. Und da komme ich zum Beispiel zum Thema Brustwirbelsäule, was sowieso eine spannende Struktur ist. Wir reden ja von Rückenschmerzen meistens eher vom unteren Rücken jetzt.
Ja.
Brustwirbelsäule kann ich mobilisieren, sollte ich bei Rückenschmerzen meistens sowieso machen. Ich kann meine Schultern natürlich super trainieren. Ich kann meine Handgelenke trainieren, weil die nur entfernt was mit dem Rücken zu tun haben.
Ja.
Und das wird oft vernachlässigt. Viele sagen dann, ich habe Rückenschmerzen, also mache ich gar nichts. Aber wenn ich mich bewegen kann, wenn mein Schmerz nicht so intensiv ist, dass ich wirklich im Bett liege und nichts tun kann, was es ja auch gibt, so eine Art Hexenschuss oder ähnliches oder ein heftiger Bandscheibenvorfall.
Ja.
Wenn ich mich bewegen kann, dann kann ich einzelne Übungen so auseinandernehmen, dass ich mir die einzelnen Gelenkswinkel anschaue und sage, schau mal, die Schulter benötigt extrem viel Streckung und dann beugen nach oben für eine Brücke. Also trainiere ich das einfach separat.
Ja, ja.
Und dann kann ich beides gleichzeitig trainieren.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Was ist eigentlich der öfteste Grund oder für Rückenschmerzen, was du in deinem Praxis hast?
Also ich habe keine Praxis, das ist ganz wichtig.
Arbeit.
Nur, dass die Leute nicht, ich bin kein Physiotherapeut, nur dass die Leute nicht denken, ich bin Physiotherapeut, ich bin Sportwissenschaftler und Personal Trainer. Und ich trainiere meine Leute in einem Gym, also in einer
CrossFit-Box. Genau, also das habe ich gemeint.
Genau,
nicht
weiß
in Praxis
ich,
wie Arztpraxis, sondern einfach in deiner Arbeit.
Genau, ja. Letztendlich ist der häufigste Grund ist schwer zu sagen. Meiner Meinung nach ist häufig der Grund schlechtes Training. Also was ich damit meine, ist schlechte Entscheidungen treffen im Training, weil ich natürlich mit sehr vielen Athleten zusammen trainiere. Und die haben sehr häufig das Problem, dass sie nicht einschätzen können, wie viel Gewicht ist für die Technik, die sie aktuell haben, das richtige Gewicht. Also nehmen sie zu viel Gewicht. Zweiter Grund ist zu wenig Bewegung. Da haben wir vorher drüber geredet. Ja. Also einfach zu viel einseitige Positionen. Und der dritte Grund, und das wird häufig vernachlässigt, ist, das ganze Leben hängt, und das klingt jetzt radikal, am seidenen Faden, weil die Leute so gestresst sind, dass sie nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Das kann finanzieller Druck sein, das kann familiärer Druck sein, das kann der Sinn des Lebens sein, den den Leuten so ein bisschen fehlt. Das ist dann, da bin ich dann auch raus. Also ich bin kein Psychotherapeut, sondern da bin ich gerne als, dass ich sage so, hey, als Kumpel können wir gerne drüber reden, ja, so von Mann zu Mann oder Mann zu Frau und einfach so von, aber da gehe ich aus meiner Rolle raus und sag nicht, dass ich jetzt den richtigen Rat habe für dich, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Mhm. Da bin ich natürlich nicht der Typ für. Das wäre auch fatal. Da sollte man seine Grenzen kennen. Mhm. Aber das ist ein häufiger Grund, weil das wird auch vernachlässigt. Der Schmerz ist multifaktoriell und Stress ist ein Hauptfaktor für Schmerzen, weil sind wir gestresst, ist unser Alarmsystem einfach immer am Anschlag und dann ist jede kleine falsche Bewegung und falsche Bewegung wieder in Anführungszeichen, weil es gibt nicht unbedingt die falsche Bewegung, es gibt immer nur den unvorbereiteten Körper, dann kann aber jede Bewegung zu einem Super-GAU führen. Das kann im Garten einfach nur aufstehen nach einer Drehbewegung sein, wenn man im Garten gearbeitet hat lange oder ich binde mir die Schuhe und stehe auf oder ich rutsche aus und versuche zu stabilisieren und mir schießt es in den Rücken. Dann ist das System einfach übersensibel geworden.
Übersensibel geworden und man sollte eben mit dem System anfangen, oder?
Ja, ich würde Bewegung und ich würde das gar nicht trennen. Also viele machen dann nur das eine. Ja, ich würde das, Bewegung hat ja auch was Mentales und das kann ja, weißt du, die zwei Sachen bei Rückenschmerzen, die ich direkt empfehlen kann, wenn jemand akut Rückenprobleme hat, Nummer eins, kümmere dich um deine Atmung. Das heißt, beginne, weil das ist ein No-Brainer. Das kann jeder ohne Equipment zu Hause machen. Such dir drei Atemübungen, die dir helfen. Das spürt man sofort. Und mach die jeden Tag ohne Ausnahme zweimal. Mhm. Einmal morgens, einmal abends. Oder bei akuten Schmerzen. Nummer zwei, geh spazieren. Und zwar in einem recht schnellen Tempo. Nicht joggen, nicht rennen, aber spazieren gehen. Weil spazieren erwiesenermaßen das Gefühl von dieser Selbstwirksamkeit erhöht. Ich mache was Gutes, ich erhole mich, ich bin an der frischen Luft, ich bewege mich, mein Rücken wird bewegt, mein Becken wird bewegt. Spazieren gehen und atmen, die zwei No-Brainer, die man machen sollte bei Rückenschmerzen. Eigentlich auch, und das sage ich selten, eigentlich wirklich für jeden. Also es gibt immer individuelle Unterschiede, aber eigentlich sollte jeder, der die Möglichkeit hat zu atmen, das sollte im besten Fall jeder sein, und jeder, der spazieren gehen kann, weil es der Rücken aktuell zulässt, der sollte rauf und runter spazieren gehen.
Mm. Kommen oft zu dir Leute mit Verletzungen oder mit zum Beispiel Bandscheibenvorfall, solche Sachen? Was machst du da? Also tastest du dich langsam rein, du schaust, was die können, was die nicht können? Oder wie trainierst du mit solchen Menschen?
Genau, wir haben im Reset-System einen ganz klaren Katalog an Assessment-Strategien. Ich habe auch eine eigene Ausbildung zum Reset Mobility Master Coach ins Leben gerufen, dass das jeder lernen kann. Und da geht es darum, ich möchte ganz klare Strategien haben. Jemand kommt zu mir mit Rückenproblemen. Dann möchte ich erstmal wissen, okay, was macht er beruflich? Also ich frage erstmal so diese ganze Demografie ab. Was passiert so in seinem Leben drumherum? Das gibt mir schon mal einen ersten Eindruck. Dann schaue ich mir die Atmung an. Da habe ich gerade drüber geredet. Ist sie flach? Ist sie tief? Atmet er nur durch den nur in den Bauch? Atmet er nur in die Brust oder sogar ganz viel in den Hals? Wie atmet er? Durch den Mund oder durch die Nase? All die Sachen schaue ich mir an. Dann gehe ich in die manuellen Tests. Ich möchte wissen, wie gut ist die Mobilisation der Wirbelsäule möglich? Ja, wie gut ist die Rotation der Brustwirbelsäule zum Beispiel? Wie gut kann die Person ihr Becken ansteuern? Und basierend auf dem ganzen Befund werde ich dann einen Trainingsplan kreieren. Das heißt, ich bin kein Physio, wie gesagt. Ich werde nicht an den Leuten manuelle Therapie machen. Mhm. Ich werde nicht anfangen. Ich werde sie testen, ja, aber ich werde sie nicht massieren. Ich werde nicht irgendwelche Richtung vorgeben mit Druck in irgendein Gewebe reingeben oder sowas, sondern ich arbeite so, dass die Leute danach genug Hilfe zur Selbsthilfe bekommen haben, rausgehen und sagen, so, jetzt weiß ich, was ich die nächsten 4 bis 6 Wochen machen muss. Mhm. Und im besten Fall halte ich Kontakt mit den Leuten über WhatsApp und dann kommen sie nach 4 bis 6 Wochen wieder. Wir machen einen Retest, wir sprechen, hat sich was verändert und wir machen das so lang, bis entweder die Problematik im Griff ist oder die Person einfach sagt, okay, ich möchte nicht mehr weiter mit dir zusammenarbeiten, was natürlich sehr schade bin, was zum Glück sehr selten vorkommt.
Aber passiert das dann bei dir online oder vor Ort?
Geht beides. Mhm. Vor Ort hat den Vorteil, dass ich natürlich an der Person arbeiten kann.
Ja.
Und das ist intensiver. Ich mag das auch. Es klingt komisch, aber ich mag es, die Leute anzufassen. Das soll jetzt nicht falsch klingen. Ja. Aber es geht einfach darum, ich mag das zu spüren, wenn die Person eine Bewegung macht, zu sehen, was passiert da, auch muskulär, auch Gesichtsausdrücke, das sehe ich zwar online auch, aber du weißt, es ist eine Kamera, gibt das nicht so gut wieder. Ja. Auch die Atemlautstärke, ja, wie laut atmet jemand. Ich bin ein Riesenfreund von offline tatsächlich. Mhm, aber ich mache das auch online, weil nicht jeder kann nach Freiburg runterkommen.
Und würdest du sagen, weil zum Beispiel bei mir ist jetzt, ich überlege mir, also das Programm wird ja für Rücken sein und oft hat man Probleme mit dem Rücken, also Halswirbelsäule zum Beispiel auch, das ist ein Thema, Lendenwirbelsäule, also allgemein die Wirbelsäule und Verspannungen, Verwölbungen, Bandscheibenvorfälle und so weiter. Also das ist fast, also jede zweite gefühlt hat irgendein Problem. Und ich mache mir halt Gedanken, okay, ich gebe ein vorgeschriebenes Programm, ja, also ich zeige halt die Übungen und man muss die einfach nachmachen. Und man fragt halt ab und zu, ja, okay, soll ich einfach alles mitmachen? Und ich würde da sagen, okay, also wenn du bei irgendeiner Übung Schmerzen hast, dann mach sie einfach nicht. Ist das die richtige Antwort deiner
Meinung? Das ist eine sehr schwierige Frage.
Das ist halt das Problem vom Online-Training.
Genau so, das wollte ich gerade sagen. Also offline ist das einfach, weil da kann ich steuern, okay, mach mal, veränder mal das. Das ist individuell und das ist einfach. Online, und ich habe ja auch Online-Programme, habe ich deswegen immer 2 Regeln, die eigentlich recht gut funktionieren. Die Regel Nummer 1 ist, man sollte auf einer Skala von 0 bis 10, 0 kein Schmerz, 10 schlimmster Schmerz, den man sich vorstellen kann, wo wir hoffentlich alle noch nie waren und noch nie hingehen müssen, maximal eine 4. Mhm. Eher sogar eine 3. Mhm. Je nach, gerade bei Rückenschmerzen. Wenn es jetzt darum geht, irgendwie Spagat zu lernen, dann werde ich wahrscheinlich eher manchmal so ein bisschen, das weißt du besser als ich, mal an so eine 7, 8 oder so ran müssen, wo ich sage, es tut schon weh. Aber ich habe das noch unter Kontrolle, weil ich weiß, es ist halt ein Schmerz, der muss meinem Körper mal zeigen, ich will dahin. Ja. Da gibt es auch Unterschiede. Das ist Punkt 1. Also auf einer Skala von 0 bis 10, maximal eine 3 bis 4 an Schmerzempfinden während der Übung oder nach der Übung. Mhm. Punkt Nummer 2, ich gebe verschiedene Level mit. Das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, mein Spleen. Ich liebe das Thema Gamification, also die Integration von Spielelementen in Training. Mhm. Und deswegen habe ich Levelsysteme und sage zum Beispiel, okay, wenn du sehr akute Probleme hast, dann könnte man bei Level 1 starten. Das wäre zum Beispiel eine Cat-Cow, ja, die man mit dem Yoga zum Beispiel kennt. Ja. Das kann fast jeder machen in einem begrenzten Radius.
Ja.
Level 2 wäre dann zum Beispiel mit einem Gummiband, ja, um einfach ein bisschen Widerstand dazu bekommen. Und Level 3 wäre dann zum Beispiel ein Jefferson Curl, wo ich einfach im Stehen mit Gewicht arbeite. Das hat sich etabliert, weil ich dann selber entscheiden kann, wo stehe ich denn gerade? Und Level 1 ist so wirklich, soll jeder machen können, auch mit akuten Problemen. Level 2 ist ein bisschen fortgeschrittener, aber sollte auch noch von den meisten machbar sein. Und Level 3 ist dann so für mich der Krieger. Das ist schon mehr. Also das ist dann schon, dass ich sage, da musst du schon ein bisschen Grundvoraussetzungen mitbringen.
Okay, cool. Ja, super. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich denke, unsere Zuhörer haben sich auf jeden Fall einen Überblick geschafft, was Rückenschmerzen betrifft und das Training gegen Rückenschmerzen. Erzähl, was sind deine Projekte gerade aktuell? Wo möchtest du vielleicht unsere Zuhörer einladen? Wo kann man dich kennenlernen, vielleicht persönlich, Workshops und so weiter? Also, genau.
Also erstmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr informativ und ich mag es natürlich, mich mit Menschen zu unterhalten, die das Thema Stretching, Mobility genauso feiern wie ich. Ja, deswegen vielen Dank dafür. Ja, man findet mich bei Instagram, Reset Mobility.
Werden wir auf jeden Fall verlinken. Einfach.
Perfekt, vielen Dank. Und wer mich in irgendeiner Form kennenlernen möchte, kann das im einfachsten Fall immer auch über die Online-Programme machen. Ja, wer ganz intensiv sich mit dem Thema Mobility auseinandersetzen möchte, gerne in die Reset Mobility Master Coach Ausbildung kommen. Das ist so das Intensivste, was ich je kreiert habe tatsächlich. Mhm. Und da haben wir auch Live-Calls. Also da haben wir tatsächlich auch dieses 1:1 beziehungsweise 1:1, je nachdem wie viele Menschen halt dann in diesem Live-Call sind. Das ist mehr als eine Person, aber es ist halt dann diese Spreche. Und wenn ich noch einen Tipp am Ende mitgeben kann, wenn jemand sagt, er möchte irgendwas lernen zum Thema Mobility oder er möchte oder sie möchte Rückenschmerzen oder sowas behandeln, der einfachste Tipp ist, nicht kaputt denken, sondern anfangen. Weil wir sind in dieser Welt von, ich habe so viele Möglichkeiten und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also fang mit irgendwas an. Hm. Es ist immer besser, schlecht gestartet, als gar nicht gestartet.
Ja. Ich sage immer, wenn du nicht weißt, was du heute trainieren solltest, fang einfach an mit Hüftmobilität.
Ja.
Einfach eine Hüftmobility-Übung. Immer eine gute Idee.
Das trifft immer die Richtigen auch, weil jeder tatsächlich in irgendeiner Form ein bisschen von Hüftbeweglichkeit und Ansteuerung profitieren würde.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, hast du irgendwelche Fragen an mich vielleicht zum Schluss noch?
Du hast ja sehr viele Programme auch zum Thema und auch, ich glaube, du nennst es immer Marathon, oder? Habe ich das richtig
gesagt? Stretching-Marathon, ja.
Genau. Vielleicht eine Frage, die auch dann für deine Hörer interessant ist, die wissen das vielleicht schon, ich weiß das nicht. Wenn ich als Mann den Spagat, ich sag's mal ganz sabalot, noch besser können möchte, was wäre deine Herangehensweise, wenn ich bei dir ein Training buchen würde?
Also kommt darauf an, was bedeutet für dich noch besser als jetzt.
Also noch weiter runter.
Ja, genau. Soweit ich weiß, du bist schon ganz unten. Ja, also du
Ich sag mal, es hätte noch Potenzial, noch mal 5 bis 10 Grad mehr rauszuholen.
Ja, also das sind immer diese 5 bis 10 Grad. Das sind immer diese 5 bis 10 Grad. Das ist einfach wirklich ein Teufel, was Spagattraining betrifft. Da kommen sehr viele zu mir mit dem Problemchen, sagen wir mal. Christine, diese letzten 10 Zentimeter, was soll ich da machen?
Ja.
Also wie es in jedem Training so ist, man braucht, wovon wir auch heute schon gesprochen haben, man braucht immer einen neuen Reiz. Ich würde einmal mit dir trainieren und schauen, wo du gerade bist und was du aktuell machst, ja, so halt auch so eine Runde Assessment, wie du das auch machst. Und ich würde halt einfach einmal neue Reize setzen, neue Übungen und Erhöhung, was Spagat jetzt betrifft. Also was speziell Spagat betrifft, auf jeden Fall eine Erhöhung. Anderes funktioniert das nicht. Also wenn du diese 15 Zentimeter, die letzten 15 Zentimeter schaffen willst, musst du auf jeden Fall von der Erhöhung dehnen.
Okay.
Also das heißt, entweder im Spagat vor dir, also unter der Ferse vor dir, ist eine Erhöhung in Form von zum Beispiel so 2 Blöcke. Ja, also einfach 2 Blöcke übereinander und den Fuß vorne darauf legen und Spagat dehnen. Oder hinten auch unter den Fuß oder unter das Knie.
Mhm.
Und halt auch von einer Erhöhung. Also das fühlt sich unterschiedlich an. Du kannst beides testen und schauen, was dir besser gefällt. Wenn du vorne die Erhöhung setzt, dann trainierst du eher die Beinrückseite vorne. Fühlst du auch viel mehr, empfindest mehr Dehnung. Wenn du hinten unter das Knie die Blöcke legst oder die Erhöhung legst, dann spürst du eher die Hüftbeugung, also die Hüfte im Bein hinten.
Am hinteren Bein, genau. Macht Sinn.
Genau. Okay. Genau. Also beides ist sehr hilfreich und beides kannst du gerne trainieren. Also das sind halt zwei verschiedene Dinge. Man sollte nicht denken, okay, ich habe jetzt vorne die Erhöhung gelegt, das reicht. Nein, also es sind unterschiedliche Dehnungen.
Okay.
Und ja, ansonsten halt einfach die Intensität erhöhen, auf jeden Fall. Das ist wie im Fitnesstraining. Du merkst, du drückst irgendwie, also ich rede jetzt von mir, ich drücke, wie heißt das, Bein, keine Ahnung.
Beinstrecker, Beinbeuger.
Oder sowas, genau. Also keine Ahnung. Ich habe angefangen vor ein paar Jahren mit 35 Kilo. Ja. Natürlich irgendwann habe ich bemerkt, okay, es ist jetzt nichts mehr. Also 50, 60, also jetzt mittlerweile sind es 85. Und ich denke mir so, ja, okay, noch nach ein paar Monaten muss ich wahrscheinlich noch weiter hören. Das ist halt ganz normal. Neue Reize, neue Intensität. Ganz normal wie bei jedem Fitnesstraining.
Ja.
Genau.
Macht total Sinn.
Sowas würde ich dann machen.
Ja, das werde ich testen.
Aber ich würde fragen, ob es überhaupt wirklich nötig ist. Also.
Nein, ist es nicht.
Das ist das. Also ich würde, weil schau, also ich selber dehne Spagat oder trainiere Spagat tatsächlich nur noch sehr selten, weil, oder Brücke oder allgemein alles, was so mit ein bisschen Überbeweglichkeit zu tun hat, würde ich, oder akrobatische, wie ich es nenne, ich nenne es akrobatische Beweglichkeit zu tun hat, mache ich nur noch sehr selten, weil ich kam aus Leistungssport, aus rhythmischer Sportgymnastik mit einer Baustelle anstatt Rücken. Und ich musste halt an meinen Schmerzen sehr viel und sehr lange arbeiten. Und jetzt, wo ich die nicht mehr habe, es ist natürlich für mich viel wertvoller, als wenn ich merke, okay, zum Beispiel, weißt du, wenn ich ein Fotoshooting habe, natürlich muss ich da irgendwie zeigen, die Brücke, Spagat und bla bla bla. Und nach dem Fotoshooting brauche ich in der Regel ein paar Tage.
Glaube ich, ja.
Weil ich tatsächlich, also jetzt nicht keine krasse Schmerzen, aber schon, ich merke die Verspannung im Becken, ja, in Sakralgelenk, im Rücken und so weiter.
Ja.
Deswegen, ja, ich würde erstmal überlegen, warum ich es brauche.
Ja.
Und ob ich, wenn ich das trainiere, muss ich halt beobachten. Wenn ich keine Schmerzen bekomme, dann ist gut. Aber sobald es irgendwie zu unangenehmen so Empfindungen kommt, dann würde ich mir zweimal überlegen, ob ich es brauche.
Das ist ja auch klar. Also der Spagat hat keine...
Nicht für alle.
Ja, er hat auch keine Funktion für jemand, der nicht irgendwie im Bereich Turnen oder...
Ja.
Also es ist ja eine sehr spezifische Übung, die fast niemand benötigt, außerhalb von der Gymnastik.
Und ja, genau.
Es ist ein Hobby. Ja. Darf ein Hobby sein. Und man möchte halt gucken, wie gesagt, andere Leute wollen einen Ultramarathon laufen und gucken, kann das ihr Körper bewerkstelligen. Ich möchte einfach schauen, kann ich mit knapp 40 Jahren den Spagat noch so weit lernen, dass ich sage, ich bin flach und die ganzen akrobatischen Übungen, die du sagst, wie Brücke und Handstand und alles, möchte ich einfach selber für mich auf eine sehr angenehme, ein angenehmes Level bringen, sagen wir es so.
Ja, kann man auf jeden Fall. Also ich treffe immer wieder Leute, die mit 40 anfangen und mit 45 können sie dann Spagat oder Brücke oder ähnliche Skills. Und das ist absolut möglich. Das erfordert sehr viel Geduld, sehr viel Training, in dem Sinne nicht viel und stark, sondern regelmäßig und langfristig, sage ich mal so.
Total.
Genau, absolut. Aber das ist auf jeden Fall möglich, ja.
Sehr gut, okay.
Ja, super. Also das hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich möchte an der Stelle auch nochmal alle zu also ja, auf unsere Instagram-Seiten einladen. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Demnächst kommt auch bei mir ein neues Programm raus. Werde ich auf jeden Fall überall auf allen Kanälen darüber nochmal erzählen. Macht auf jeden Fall mit. Und vielen Dank für Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.